Monsieur Mortin, Hörspiel in drei Teilen von Robert Pongé, aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel. Teil 1.
Was macht er?
Ich kann es nicht richtig sehen. Er steht zu weit rechts. Wart! Nein, ich kann es nicht sehen.
Stell dich dahin.
Das ändert auch nichts.
Versuch's doch mal.
Nein, kann nicht sehen.
Was ist denn rechts?
Das Bett und ein Wandschirm.
Ist er hinter dem Wandschirm?
Ich weiß es nicht, vielleicht hinter dem Bett.
Ja, steht das Bett nicht an der Wand?
Die Wand ist weiter hinten.
Vielleicht hat er sich wieder ins Bett gelegt.
Kann es nicht sehen. Ah, jetzt kommt er in die Mitte. Er hat ein Buch in der Hand. Er schlägt es auf. Er legt es auf den Tisch.
Liest er?
Nein, er steht vor dem Tisch. Er betrachtet das Buch.
Ist er immer noch im Schlafrock?
Er geht zum Fenster.
Was macht er?
Er senkt den Kopf. Er legt seine rechte Hand an die Backe.
Hat er Zahnschmerzen? Hat er Zahnschmerzen?
Ich glaube nicht, er denkt nach.
Was sieht man durch das Fenster?
Das Haus gegenüber.
Ist dort jemand?
Kann ich nicht sehen, er steht davor. Vor einem Fenster hängt Wäsche.
Von einer Frau?
Ich sehe eine Unterhose.
Ist niemand am Fenster?
Er kommt zum Tisch zurück, setzt seine Brille auf.
Ist jemand zu sehen?
Nein, die Unterhose, ein Hemd, zwei Paar Socken. Er setzt sich, schlägt das Buch auf.
Ist er immer noch im Schlafrock?
Er sucht etwas in dem Buch. Eine Postkarte. Er liest sie, hebt den Kopf, setzt seine Brille ab, betrachtet die Karte.
Kannst du sie erkennen?
Ich sehe etwas Blaues.
Hat er immer noch seinen Schlafrock an?
Er will sie. Ah, er steckt sie in den Spiegelrahmen.
Was?
Die Karte.
Wohin?
Links über die Kommode. Er zieht eine Schublade auf, nimmt ein Hemd heraus. Nein, ein Pullover. Nein, ein Hemd. Er legt es auf den Tisch. Er betrachtet es.
Was?
Das Hemd. Er faltet es auseinander, legt es über die Stuhllehne.
Zieht er sich jetzt an?
Er blickt durchs Fenster, sinkt den Kopf, legt seine linke Hand an die Backe.
Also doch Zahnschmerzen.
Er kehrt zum Tisch zurück, setzt seine Brille wieder auf, blickt zum Spiegel. Ah, jetzt sieht er seinen Schlafrock aus. Er ist ganz nackt. Er betrachtet sich, befühlt sich.
Was?
Nichts.
Was macht er?
Nichts. Anscheinend tut ihm der Rücken weh. Er reibt sich sein Kreuz.
Wie sieht er aus?
Mager, behaart. Er stellt seinen linken Fuß auf den Stuhl. Er macht sich einen Fußnagel sauber.
Bist du sicher, dass niemand gegenüber ist?
Ich kann es nicht sehen. Er steht vorm Fenster.
Hat er den Vorhang nicht zugezogen?
Nein.
Was macht er?
Er macht seine Fußnägel sauber. Am Bein hat er eine Warze.
Siehst du ihn von vorn?
Fast.
Was ist das für ein Buch?
Ein gelber Einband. Der rechte Fuß.
Was steht vor der Kommode?
Ich kann es nicht sehen.
Siehst du nicht ein Stück vom Bücherschrank?
Nein. Vielleicht rechts vorm Bett oder zwischen dem Bett und der Wand. Nein, ich sehe keinen. Er hat einen Pickel an seiner Wade entdeckt. Er drückt ihn aus. Er setzt sich wieder, schlägt das Buch auf, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, liest. Er reibt sich sein Kreuz. Gegenüber bewegt sich etwas. Jemand hat den Vorhang zugezogen. Nichts. Er steht auf. Setzt seine Brille ab, geht zum Spiegel, nimmt die Karte, betrachtet sie. Er legt sie wieder ins Buch, geht zum Waschbecken.
Wo ist das Waschbecken?
Links vom Fenster.
Was macht er?
Ich glaube, er pisst. Ja, er lässt das Wasser laufen. Er hat einen ganz weißen Hintern. Er sieht zum Fenster hinaus. Er geht ganz dicht ans Fenster.
Was?
Ich glaube, er...
Was denn?
Ich dachte, er würde. Er denkt nach. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Bett, kommt zum Tisch zurück. Er zieht seinen Schlafrock wieder an. Nimmt die Karte wieder aus dem Buch, steckt sie in den Spiegelrahmen. Er betrachtet sich, streicht sich über den Kopf. Er geht zum Waschbecken, nimmt eine Flasche, schüttet sich davon etwas auf den Kopf.
Shampoo?
Eher Haarwasser.
Was macht er?
Er geht auf und ab und massiert sich dabei den Kopf.
Was ist das für ein Buch?
Gelb, ich kann nicht sehen.
Und die Karte?
Blau, ich glaube, eine Landschaft.
Wo ist er?
Beim Bett. Hinterm Bett. Kann ich nicht mehr sehen. Ach, gegenüber bewegt sich etwas. Aus dem Vorhang kommt eine Hand, ein Arm. Er öffnet das Fenster, nimmt die Unterhose, die Socken, das Hemd. Das Fenster wird wieder geschlossen.
Wer ist das?
Ein Arm.
Was ist rechts von dem Fenster?
Die Hauswand.
Nein, im Zimmer rechts.
Ein Stuhl mit einem offenen Koffer.
Was für ein Koffer?
Braunes Leder.
Groß?
Mittel.
Kannst du erkennen, ob etwas drin ist?
Ich glaube, Papiere. Ja, eine Art Aktenstück. Und der Ärmel von einem schwarzen Pullover.
Ist kein Schild auf dem Koffer.
Doch.
Ja, was für eins?
Zu klein, jedenfalls von einem Hotel.
Ist das der einzige Koffer?
Rechts steht noch etwas auf dem Boden. Ist zu weit auf der Seite. Vielleicht eine Tasche oder eine Schachtel. Ha, er kommt zurück. Ich glaube, er macht sein Bett.
Und jetzt?
Wieder dahinter. Was ist das denn?
Was?
Eine Eisenstange oder wahrscheinlich eine Gardinenstange?
Wo?
Sie kommt vom Bett her, schiebt sich in die Mitte. Sie reicht jetzt bis zum Tisch, stößt an den Tisch. Ich sehe seine Hand. Er kommt ganz langsam näher, hält die Stange am anderen Ende, als ob er angelt. Er schiebt sie auf den Tisch, er kommt ganz langsam näher und sieht dabei in den Spiegel.
Siehst du ihn im Spiegel?
Nein. Ja, was macht er denn jetzt? Er legt die Stange auf den Tisch, misst sie mit der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er fasst sie am anderen Ende an. Er geht ganz langsam zu Bett. Er zielt auf etwas. Kann ich nicht mehr sehen. Das Buch ist verschwunden.
Verschwunden?
Ich sehe es nicht mehr auf dem Tisch. Es liegt nicht mehr da.
Er hat es sicher mitgenommen, als er zum Bett ging. Was kann nur da hinten sein? Siehst du nichts im Spiegel?
Nein. Eben hat er seinen Schlafrock auf den Tisch geworfen. Ah, er hat einen Topf in der Hand und geht damit zum Waschbecken. Er lässt ihn voll Wasser laufen. Er geht hinter das Bett zurück.
Ein Kocher. Warum hat er seinen Schlafrock ausgezogen? Will er sich waschen?
Er kommt wieder mit dem Buch zurück und setzt sich. Er schlägt es auf. Er betrachtet die Postkarte. Steht auf, nimmt das Buch, legt es auf die Kommode. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er zieht die unterste Schublade auf. Er nimmt ein paar Socken heraus, betrachtet sie. Aber wahrscheinlich haben sie ein Loch. Er legt sie wieder in die Schublade. Er nimmt ein anderes Paar, betrachtet sie, auch ein Loch. Er nimmt noch ein paar, schwarz-weiß gestreift, betrachtet sie. Er hält sie neben sein Gesicht und betrachtet sich im Spiegel. Legt sie wieder in die Schublade. Holt noch ein paar heraus, hält sie neben sein Gesicht. Betrachtet sich.
Warum neben sein Gesicht? Riecht er daran?
Nein, er guckt nur.
Was ist auf der Kommode?
Das Buch, eine goldene Standuhr, ein Leuchter, ein kleines Tier.
Ein lebendiges?
Sieht wie ein kleiner Hund aus. Aus Gummi, glaube ich. Er verschwindet in dem Bett.
Tut sich immer noch nichts gegenüber?
Nein. Er kommt mit einer Tasse in der Hand zurück. Es dampft. Er setzt sich, versucht zu trinken. Ist zu heiß. Er stellt seine Tasse wieder hin. Sieht zu der Postkarte, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, nimmt seinen Kopf zwischen die Hände.
Und nun?
Ich weiß nicht. Ich glaube, er weint. Schüttelt ihn. Ja, er weint. Er sucht etwas in seinem Schlafrock. Sein Taschentuch. Er schneuzt sich. Er nimmt wieder seine Tasse, trinkt langsam, hat ganz rote Augen. Gegenüber bewegt sich etwas. Der Vorhang wird aufgezogen.
Vom gleichen Arm?
Das kann ich nicht sehen. Er trinkt immer noch in kleinen Schlucken. Er sieht zu der Postkarte. Er stellt seine Tasse hin, steht auf, betrachtet sein Hemd über der Stuhllehne, nimmt es in die Hand. Ach sicher, es ist verknittert, denn er hat sich vorhin dran gelehnt. Er wirft es auf den Boden. Er hebt es wieder auf, legt es in den Koffer. Er geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, holt ein blaues Hemd heraus, legt es über die Stuhllehne. Er geht zum Koffer, er legt seine rechte Hand an die Backe. Er blickt durchs Fenster, kratzt sich am Bauch, nimmt das Hemd aus dem Koffer, legt es auf die Kommode, er betrachtet die Postkarte, geht zum Koffer zurück. Er holt die Papiere heraus. Ja, ein Aktenstück. Ein dickes. Er legt es auf den Tisch. Er sieht zum Bett. Geht hin. Kann ihn nicht mehr sehen. Wieder die Stange. Sie nähert sich dem Tisch. Berührt das Aktenstück. Er lässt sie drüber rutschen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Er kommt ganz langsam näher. Blickt zum Spiegel. Seine Augen treten ihm fast aus dem Kopf. Er bleibt stehen, legt die Gardinenstange auf den Tisch. Er misst sie mit der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er fasst sie am anderen Ende an. Er geht zum Bett zurück. Kann er nicht mehr sehen.
Ist er krank?
Und jetzt hat er die Stange gegen den Spiegel geworfen. Der kleine Hund ist heruntergefallen. Er läuft hin. Er nimmt die Postkarte, betrachtet sie, küsst sie.
Wann hat er sie bekommen?
Vorgestern oder noch früher.
War er nicht da?
Er wird sie bei seiner Rückkehr vorgefunden haben. Er steckt sie wieder in das Buch. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Waschbecken, macht sich das Gesicht nass, nimmt eine Tube, streicht sich davon etwas ins Gesicht. Er wird sich rasieren wollen.
Warum ist er weggefahren? Sicher hat er diesen Koffer mit. Kannst du nichts auf dem Schild erkennen?
Nein.
Warum hat er seiner Nichte nichts gesagt?
Das weiß sie nicht. Sie nimmt an, dass er Geschäfte zu erledigen hatte.
Was für Geschäfte?
Na, vielleicht war er bei seinem Rechtsanwalt. Ah, er ist wieder hinterm Bett. Er kommt mit dem Topf zurück. Er gießt daraus ins Waschbecken. Es dampft immer noch. Er sucht etwas. Er geht zu dem Koffer, fühlt drin herum. Sein Reisenecessaire. Er geht damit zum Waschbecken. Holt seinen Rasierapparat heraus.
Ob er wieder wegfährt?
Seine Nichte meint ja.
Hat sie keine Ahnung, wohin?
Sie sagt nein.
Wieso weiß er, dass er wieder wegfahren will?
Das letzte Mal war es genauso und das vorletzte Mal auch.
Wann?
Er macht nichts anderes mehr als ankommen und wieder wegfahren.
Weiß er nichts über die Karte?
Ich habe sie nicht gefragt.
Und das Aktenstück?
Das liegt immer noch auf dem Tisch.
Ja, was ist das?
Papier.
Was für welche?
Er geht wieder zu dem Koffer. Wühlt drin herum. Ah, jetzt ist er zum Waschbecken zurückgegangen.
Was für Papiere? Und die Nichte?
Ach, was heißt denn die Nichte? Er geht zur Kommode. Er hebt den kleinen Hund auf, stellt ihn wieder auf die Kommode. Geht zum Waschtisch zurück.
Ist er fertig mit Rasieren?
Noch nicht. Was wollte er denn nur mit dieser Stange? Der hat ganz behaarte Schultern. Hat das neben dem Koffer seine Reisetasche. Unter dem Fenster ist ein großer Spalt in der Wand.
Hat ihn seine Nichte seit seinem Umzug schon mal hier besucht?
Sie hat die Vorhänge angemacht, rosa Blumen auf grauem Grund. Na, endlich. Er spült sich das Gesicht ab. Er lässt das Wasser ablaufen, macht das Waschbecken mit der Hand sauber, nimmt eine Flasche, spritzt sich daraus etwas ins Gesicht. Er bürstet sich die Haare. Er kommt zum Tisch zurück, betrachtet das Aktenstück, setzt sich, öffnet es, setzt seine Brille auf, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, liest.
Warum ist er umgezogen?
Ich weiß nicht. Gegenüber bewegt sich etwas. Der Arm kommt aus dem Vorhang. Er öffnet das Fenster, hängt ein Taschentuch auf den Draht. Er hat den Vorhang aufgezogen. Es ist ein Mann. Er hat ein Bärtchen. Er sieht zum Fenster hinaus.
Sieht er hierher?
Nach unten. Er lehnt sich aufs Fensterbrett. Er trägt ein weißes Hemd mit einer weißen Fliege. Ungefähr 40. Nur vielleicht auch 50.
Sieht er nicht hierher?
Ihn interessiert etwas auf der Straße.
Ist die Nichte noch in der Villa? Hat sie noch nicht verkauft?
Nein, sie ist noch dort. Sie räumt angeblich auf und macht sauber.
Und der Neffe?
Ach, der kommt schon lange nicht mehr.
Ich habe gehört, dass er in diesen Tagen zurückgekommen sein soll. Sie trauen dem Alten sicher
nicht. Weshalb?
Was macht er?
Er liest in dem Aktenstück. Er schreibt etwas.
In das Aktenstück?
Daneben in ein Notizbuch.
Ist er immer noch nackt?
Ja.
Das möchte ich gerne sehen.
Na, nicht gerade schön. Jedenfalls kannst du gar nichts erkennen. Er steht auf, setzt seine Brille ab.
Warum war das Aktenstück in dem Koffer? Vielleicht weiß es der Rechtsanwalt.
Er geht wieder hinter das Bett. Der Wandschirm wackelt. Er rückt den Wandschirm vor. Ah, versteckt den Koffer. Er kommt zur Tür, geh weg!
Warum wärst du nervös? Er konnte uns doch nicht hören.
Ich dachte, er wollte rauskommen. Er steht jetzt wieder vorm Fenster.
Was macht er?
Er legt seine rechte Hand an die Backe.
Das ist ein Tick. Tut sich nichts gegenüber?
Der Mann ist weg, hat den Vorhang wieder zugezogen.
Bist du sicher, dass er ihn nicht beobachtet hat?
Er hat auf die Straße gesehen. Im Übrigen kann er hier nichts erkennen, hat die Sonne im Gesicht. Er schiebt den Wandschirm beiseite. Er hebt die Reisetasche hoch, stellt sie auf den Tisch, holt eine Landkarte raus, eine Flasche, ein kleines Paket, eine Zange. Er wirft die Tasche vor die Kommode. Er öffnet das kleine Paket. Ein belegtes Brot, eine Apfelsine. Er wirft beides vor die Kommode.
Steht dort ein Papierkorb?
Ich sehe nichts. Er faltet das Papier zusammen, legt es in das Aktenstück.
Das Butterbrotpapier.
Er öffnet das Buch, nimmt die Postkarte, steht auf, geht zum Fenster, bückt sich. Ah, jetzt schiebt er die Karte in den Spalt. Er kratzt auf dem Fußboden, ich kann es nicht richtig sehen. Er hat eine Diele losgemacht. Er geht zur Kommode, nimmt das verknitterte Hemd, dreht es zu einer Wurst zusammen, geht zum Fenster, bückt sich, steckt das Hemd in das Loch am Boden, richtet sich wieder auf, sieht zum Fenster hinaus. Er geht zur Kommode zurück, nimmt den kleinen Hund, geht zum Fenster, steckt ihn in das Loch.
Ist er krank?
Er macht die Diele wieder fest. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Tisch. Er zieht seinen Schlafrock an. Er geht zu dem Koffer, holt den schwarzen Pullover aus, schüttelt ihn aus, geht zum Tisch, bereitet den Pullover darauf aus, legt ihn zusammen, sehr sorgfältig. Er zieht eine Schublade der Kommode auf, legt den Pullover hinein. Er geht wieder zum Fenster, bückt sich, nimmt die Postkarte aus dem Spalt, legt sie in den Koffer, schließt den Koffer, stellt ihn hinter den Wandschirm. Er geht wieder zur Kommode, zieht die Schublade auf, holt den Pullover heraus. Jetzt hat er eine Schere aus der Schublade genommen. Er schneidet von dem Pullover einen Ärmel ab. Den anderen Ärmel. Er schneidet den Pullover in der Mitte durch. Er legt die Stücke zusammen. Sehr sorgfältig. Rollt sie zu einer Wurst.
Er stopft sie sicher unter die Diele.
Er geht zum Fenster, öffnet es, wirft die Rolle hinaus. Er schließt schnell das Fenster, rennt in das Bett. Wieder die Stange. Sie nähert sich dem Tisch, legt sich drauf, schiebt sich rückwärts, weg. Ach, sie kommt wieder. Am Ende ist etwas festgebunden. Ein Taschentuch. Sie liegt auf dem Tisch. Er hat das andere Ende losgelassen.
Er muss das belegte Brot, die Apfelsine, die Zange und das andere wieder einsammeln, damit das ein bisschen zusammenpasst.
Es interessiert mich nicht mehr.
Warum bleiben wir dann?
Befehl.
Von wem?
Er geht zum Wandschirm, zieht den Koffer hervor, öffnet ihn, nimmt die Postkarte heraus, betrachtet sie, geht zum Tisch, setzt seine Brille auf. Er liest die Karte, dreht sie um, hält sie sich ganz nah vor die Augen, legt sie auf den Tisch, er nimmt seinen Kopf in die Hände, setzt sich, nimmt seine Brille ab.
Und jetzt?
Er weint wieder. Es schüttelt ihn richtig. Er nimmt die Karte. Er zerreißt sie. Einmal, zweimal, dreimal. Er blickt auf die Stücke. Er weint. Er sucht sein Taschentuch. Jetzt hat er es unter dem Tisch gefunden. Er schneuzt sich. Er liest die Stücke zusammen. Er steht auf, geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, holt eine Tube heraus und ein Blatt Papier. Er setzt sich wieder. Er klebt die Stücke auf dem Blatt zusammen.
Von wem ist der Befehl?
Gegenüber bewegt sich etwas. Der Vorhang wird aufgezogen. Der Mann öffnet das Fenster. Er trägt eine Sonnenbrille. Er sieht auf die Straße.
Antworte, von wem ist der Befehl?
Es war vorher, bevor alles anfing. Man hätte... Er sucht noch nach einem Stück. Er hebt es vom Fußboden auf, klebt es auf das Papier. Ach, der andere sieht darüber. Er dreht sich um. Jemand hat ihm eine Unterhose gegeben. Er hängt sie an dem Draht auf. Ah, jetzt hat er Socken in der Hand.
Wer?
Ich kann ihn nicht sehen. Er hängt die Socken auf. Er ist beim Kleben fertig. Er sieht vor sich hin. Man hätte sich um ihn kümmern sollen. Kein Zweck. Ihm helfen. Unmöglich. Irgendetwas ändern.
Was sagst du?
Er legt das Blatt in das Aktenstück. Er blättert darin, liest. Er schreibt etwas in das Notizbuch.
Hat er nie jemanden gehabt? Sag doch, hat er nie jemanden gehabt?
Das heißt...
Was denn?
Ja, sag nicht.
War er nicht allein?
Er steht auf, zieht seinen Schlafrock aus, geht in das Bett. Er kommt wieder zurück. Er hat seine Socken angezogen. Er geht zu dem Koffer, stellt ihn wieder auf den Stuhl, holt einen Riemen heraus, geht zum Tisch. Ah, jetzt nimmt er die Stange, bindet das Taschentuch los, knüpft den Riemen an das Ende der Stange.
Angelt er?
Er zieht seine Socken aus, knüpft sie ans Ende des Riemens, macht den Riemen von der Stange los. Er bindet sich den Riemen um den Bauch. Die Socken hängen vorne runter. Er geht zum Waschbecken, nimmt einen Waschlappen, Seife. Er wäscht sich die Arme, Brust und Rücken. Er nimmt ein Handtuch, trocknet sich ab.
Ist das alles, was er sich wäscht?
Er geht zum Fenster, betrachtet die Vorhänge, befühlt sie, zieht sie auf und zu.
Sind sie jetzt geschlossen?
Nein, er sieht zum Fenster hinaus. Er ist schnell zurückgewichen.
Hat sich gegenüber etwas bewegt?
Ich hab's nicht gesehen, er stand genau davor. Jetzt steht er neben dem Koffer. Gegenüber ist niemand, der Wind hat sich erhoben, die Unterhose flattert. Es hängt nur noch eine Socke da.
Wo?
Am Fenster gegenüber. Er stellt den Koffer wieder auf den Boden, setzt sich auf den Stuhl, nimmt seinen Kopf in die Hände.
Das macht mir keinen Spaß mehr.
Du kannst ja gehen.
Bleibst du noch?
Bis er angezogen ist. Er steht auf, bückt sich, hebt die Diele hoch, nimmt den kleinen Hund, geht zur Kommode, stellt ihn an seinen Platz, betrachtet sich im Spiegel, geht wieder zum Fenster, bückt sich, nimmt das Hemd aus dem Loch, macht die Diele wieder fest, geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, er faltet das Hemd auf dem Tisch zusammen, legt es wieder in die Schublade. Er streckt die Hand nach dem Aktenstück aus, zögert, er nimmt das Aktenstück, geht zu dem Koffer, legt es hinein, schließt den Koffer. Er geht zum Tisch. Jetzt wieder zu dem Koffer. Er öffnet ihn, blättert in dem Aktenstück, nimmt ein Papier heraus. Ah, das Butterbrotpapier. Schließt den Koffer, geht zur Kommode. Er bückt sich, hebt die Reisetasche auf. Das Brot, die Apfelsine, legt alles auf den Tisch. Macht wieder das kleine Paket, steckt es wieder in die Tasche. Die Flasche auch, die Landkarte, die Zange. Er nimmt die Tasche, stellt sie unter den Stuhl, auf dem der Koffer steht, kommt wieder zum Tisch, dreht sich zum Fenster um, bindet den Riemen von seinem Bauch los, macht die Socken ab, geht zur Kommode, zieht die unterste Schublade auf, legt die Socken hinein. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht wieder zum Koffer, macht ihn auf, legt den Riemen hinein, schließt ihn, geht zum Tisch. Er nimmt die Stange, wirft sich in das Bett, setzt sich, sieht zum Spiegel. Er sucht etwas auf dem Fußboden, unterm Tisch.
Wahrscheinlich den Pullover.
Er steht auf, geht zum Fenster, bückt sich, er hebt die Diele hoch, sucht in dem Loch, macht die Diele wieder fest, steht auf, streckt die Hand nach dem Fenstergriff auf, zögert. Er läuft rasch zurück.
Hat sich gegenüber etwas bewegt?
Er bückt sich, dreht sich zum Tisch um, kommt auf allen Vieren vorwärts gekrochen. Er klammert sich an den Stuhl. Er
kann ja nicht mehr aufstehen.
Er ist aufgestanden. Er fährt sich mit der Hand über die Augen. Er geht zum Waschbecken, nimmt ein Glas, füllt es mit Wasser, schüttet es wieder aus. Er nimmt etwas von der Platte in die hohle Hand, hält seine Faust vor dem Mund, schluckt mit zurückgebeugtem Kopf. Ah, kommt wieder zum Tisch zurück, zieht seinen Schlafrock an, dreht sich zum Spiegel um, streicht seinen Kragen glatt, bindet sorgfältig seinen Gürtel zu.
Erwartet er jemanden?
Er sieht ganz merkwürdig aus. Man könnte meinen, er schwankte. Er faltet das blaue Hemd auf dem Tisch zusammen. Er hat sich wieder gesetzt, stützt die Ellbogen auf den Tisch, starrt vor sich hin. Er stützt sich auf das Aktenstück, blickt zur Decke. Ich glaube, er schließt die Augen. Sein Kopf fällt zur Seite.
Vielleicht schläft er ein.
Seine Arme fallen herab. Sein Mund, er ist bleich wie ein... Die Pille!
Er hat sich vergiftet!
Er hat sich vergiftet! Aufwachen! 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 Aufwachen!
Das liegt nun wie lange genau zurück, Frau Aubier? Können Sie sich noch erinnern? 18 Jahre, mein Herr, 18 Jahre.
Wie ich sehe, steht das Zimmer fast leer. Es sind nur noch eine Kommode und ein Spiegel darin. Ich nehme an, dass es seinerzeit möbliert war. Können Sie uns ungefähr sagen, wo diese Möbel standen?
Aber gewiss, mein Herr, gewiss. Sehen Sie, hier längs dieser Wand war das Bett. Und hier, wo wir jetzt stehen, ein großer runder Tisch und vier Sessel. Links vom Fenster ein normannischer Schrank und rechts ein Bücherregal. Wir haben vor 10 Jahren alles ausgeräumt, mein Sohn und ich. Er brauchte die Möbel und ich habe das Zimmer seither nicht wieder vermietet. Warten Sie, vielleicht stand das Bett auch zur Zeit von Herrn Martin. Ach, was sage ich, Herr Mortin. Ich glaube, es stand dort. Und das Bücherregal hier. Ja, ja, ich bin fast sicher. Ich habe so viele Mieter gehabt, wissen Sie, sie stellten die Möbel um und ich selbst räumte um oder nahm viele heraus, wenn ich sie brauchte. Ich hatte noch mehr Untermieter.
Sie haben dieses Zimmer nach Herrn Mortin also noch an jemand anders vermietet?
An mehrere Leute, ja. An eine Engländerin, Mrs., wie hieß sie nur, zu dumm, ich habe den Namen auf der Zunge. Dann an ein junges Ehepaar, oder war das vorher? Richtig, das war vorher. Ein junges Ehepaar, dreckig, sage ich Ihnen, dreckig. Ich habe ihnen kündigen müssen. Die haben die Möbel am häufigsten hin und her geschoben. Die junge Frau stammte aus einem sehr einfachen Milieu, keine Bildung, keine Ordnung. Sie ließ alles umherliegen.
Und hatten Sie vor Herrn Mortin Mieter?
Aber gewiss, gewiss. Die Namen, wissen Sie... Aber ich erinnere mich noch an einen Italiener. So etwas von dreckig, nein.
Mit anderen Worten, Sie haben mit Ihren Untermietern nicht immer gute Erfahrungen gemacht.
Ach, wenn ich hätte darauf verzichten können. Immerhin habe ich jetzt bedeutend weniger Ärger. Gott sei Dank, ich vermiete nur noch ein Zimmer. An eine junge Studentin, sehr sauber und sehr wohlerzogen.
Dann haben Sie also das Zimmer seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr vermietet?
Jawohl, mein Herr. Es wird nicht mehr benutzt. Ich habe es leer stehen lassen. Mein Gott, was für ein Staub. Ich schäme mich ordentlich.
Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Frau Aubier. Ein Zimmer, das nicht mehr benutzt wird. In diesem Raum lebte also Herr Mortin. Man kann es sich gut vorstellen, der runde Tisch, der große Schrank, das Bücherregal. War er lange hier?
2 Jahre. Doch Sie wissen sicher, dass er nicht eigentlich hier gewohnt hat. Er kam nur 1 oder 2 Tage in der Woche, meistens sonnabends und sonntags, um zu arbeiten. Er sagte, dass er zu Hause keine Ruhe mehr hätte, zu viele Erinnerungen, zu viele Gedanken. Er war sehr sonderlich, das muss man schon sagen.
Sonderlich?
Besitzer einer schönen Villa zu sein und dieses Zimmer für seine Arbeit zu mieten? Er hatte völlige Ruhe zu Hause, er lebte allein. Er sprach von neutralem Gebiet hier. Sprechen ist sehr viel gesagt, wir haben im Ganzen vielleicht 4-mal miteinander geredet. Er war sehr wortkarg.
Während dieser 2 Jahre hat er also nur samstags und sonntags gearbeitet?
Das weiß ich nicht so genau, ich habe ihn vollständig in Ruhe gelassen, das hatte er sich ausbedungen. Er machte sein Zimmer selbst und nahm den Schlüssel mit.
Sie haben ihn also nie an diesem runden Tisch hier arbeiten sehen?
Nein, nie.
Das ist also das Zimmer, in dem er, wie soll ich sagen, in dem er diesen Anfall von Schwäche hatte.
Was meinen Sie damit?
Den Versuch, sich zu vergiften.
Vergiften? Herr Mortin? Hier? Aber mein Herr, das hätte ich in meinem Hause niemals geduldet.
Haben Sie nichts davon gehört, dass Mortin in einer Anwandlung von Depression...
Nein, mein Herr, bei mir hat sich niemand vergiftet.
Sie wären sowieso nicht dafür verantwortlich gewesen, liebe Frau Aubier. Er war also während seines Aufenthaltes bei Ihnen immer bei bester Gesundheit.
Das weiß ich nicht, er sagte ja nichts. Aber er war stets korrekt, sehr korrekt.
Sind Sie mit ihm in Verbindung geblieben, nachdem er dieses Zimmer aufgegeben hat? Haben Sie ihn wiedergesehen?
Nein. Übrigens glaube ich nicht, dass er noch viel mit Leuten zusammenkam. Er hat sich in seine Villa verkrochen.
Und Sie haben nichts über die Umstände seines Todes erfahren?
Nein. Ich glaube, eine seiner Nichten hat ihn an seinem Lebensende gepflegt. Sie hat die Villa geerbt, die sofort verkauft worden ist. Die jetzigen Besitzer kenne ich nicht.
Empfing Herr Mortin in diesem Zimmer Besuch?
Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Er benutzte stets den Dienstboteneingang und konnte durchaus Besuch bekommen, ohne dass ich es merkte.
Erinnern Sie sich nicht, seine Nichte zum Beispiel hier gesehen zu haben oder seinen Neffen?
Ich weiß, dass er einen Freund hatte, der sehr an ihm hing, aber...
Können Sie sich auf seinen Namen besinnen?
André, glaube ich. Richtig, ja. Herr André. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er ihn hier besucht hat. Es war ein sehr vornehmer junger Mann. Ich selbst habe ihn 1 oder 2 Mal in Begleitung von Herrn Mortin auf dem Marktplatz gesehen.
Handelt es sich dabei nicht vielmehr um seinen Neffen?
Das weiß ich nicht.
Um seinen Neffen, der allerdings Pierre hieß.
Mir ist André in Erinnerung geblieben. Sie werden sicher denken, ich sei indiskret.
Indiskret?
Ich erinnere mich an eine Postkarte, die mit André unterschrieben war und die er hierher geschickt hatte.
Sie konnte auch von jemand anderem sein.
Ich glaube nicht, nein. Herr Mortin, ach, ich habe ein so schlechtes Gedächtnis.
Hat Herr Mortin vielleicht mit Ihnen über diesen Herrn André gesprochen?
Ich möchte nicht indiskret sein.
Sie können ohne Furcht sprechen, Frau Aubier. Wir sind von der größten Sympathie für den Verstorbenen erfüllt. Wir wollen nur seinem Andenken dienen. Also, was wissen Sie über diesen Herrn André?
Nun, hier in diesem Zimmer hat sich ein Drama abgespielt. Es war an einem Samstagabend. Ich lag schon im Bett, als ich plötzlich einen heftigen Wortwechsel vernahm. Erst dachte ich, es wäre auf der Straße. Ich bin aufgestanden und habe in der Diele gehorcht. Ich hatte damals 4 Untermieter. Der Streit kam von hier. Ich bin leise den kleinen Flur entlang gegangen, habe aber ungeschickterweise einen Stuhl umgeworfen, der dort stand. Sie müssen es gehört haben, der Wortwechsel brach sofort ab. Ich bin stehen geblieben, ich zitterte an allen Gliedern. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, ich bin auf die Türe zugegangen, habe irgendetwas gefragt, ich habe gesagt, brauchen Sie etwas? Und da hat Herr Mortin... Nein, er hat mich schwören lassen, niemals darüber zu sprechen.
Beruhigen Sie sich, Frau Aubier. All das liegt jetzt sehr weit zurück und wir werden uns dessen auf keinen Fall bedienen.
Herr Mortin sagte mit ganz tonloser Stimme, treten Sie ein. Ich bin eingetreten, er lag auf dem Boden, hier... vor dieser Kommode. Er hielt sich seine linke Schulter, seine Hand war ganz voll Blut. Ich bin auf ihn zugestürzt. Man hätte ihn aus sein Bett legen müssen, aber ich konnte es nicht. Er bat mich um kaltes Wasser und ein Handtuch. Oh, wenn ich daran zurückdenke. Ein Messerstich. André hatte ihm einen Messerstich versetzt und war durchs Fenster geflohen. Es stand noch offen. Ich wollte den Arzt holen, aber Herr Mortin lehnte das ganz entschieden ab. Er sagte, es ist nichts, ich... Kein Wort darüber zu den anderen Mietern, zu niemandem ein Wort. Ich habe ihn versorgt, so gut es ging, mit abgekochtem Wasser und Jodtinktur. Jodtinktur, die ich in die Wunde getröpfelt habe, stellen Sie sich das vor. Das muss doch unerträglich sein. Die Wunde war tief, genau da, zwischen der Schulter und da. Mein Gott, wie grässlich. Und denken Sie... Er ist selbst aufgestanden und hat sich ins Bett gelegt. Das Bluten hat aufgehört, ich habe ihm ein Schlafmittel gegeben und die ganze Nacht bei ihm gewacht. Ich hatte Angst, eine schreckliche Angst. Wenn er in meinem Hause sterben würde. Ich hatte ihm schwören müssen, bevor er seine Tabletten nahm, niemandem etwas davon zu sagen. Er hat die ganze Nacht geschlafen. Ich habe 2-mal den Verband gewechselt, ohne dass er aufgewacht ist. Die Wunde war noch blutig, aber es floss nicht mehr. Er ist 7 aufgewacht, er hatte starke Schmerzen, aber er konnte den Arm bewegen. Er hat mich nochmals schwören lassen, nicht darüber zu reden. Es würde alles gut gehen, die Wunde wäre nicht so tief, wie ich glaubte. Wenn ich daran denke, wie habe ich mich nur dazu bringen lassen können, den Arzt nicht zu holen? Herr Mortin konnte einen so gut überreden. Er hatte etwas so Bestimmtes. Nach 8 Tagen war er wieder auf den Beinen. Ich brachte ihm sein Essen hierher. Dieser Mann, wissen Sie, dieser Mann war aus Eisen.
Er hat also zugegeben, dass dieser André ihn verwundet hatte.
Ja, ich wollte Bescheid wissen. Das war doch wohl das Mindeste, dass er es mir sagte. Ein so wohlerzogener junger Mann.
Hat er Ihnen gesagt, aus welchem Motiv er ihn verwundet hatte?
Nein, das ging mich nichts an. Ich habe lange darüber nachgedacht. Sicher wegen einer Frau. 2 Männer, die sich beinahe erschlagen, so darf man wohl sagen. Was können die sonst für einen Grund haben? Nun stellen Sie sich vor, Herr Motter hat seinen Freund verziehen. Er hat ihn nicht wiedergesehen, aber er verzieh ihm. So etwas nenne ich eine große Seele.
Die Karte, die er erhalten hat, war das danach?
Ja, mehr als 1 Jahr später.
Was stand drauf?
Aber mein Herr, ich hätte mir nie erlaubt, sie zu lesen. Ich habe nur die Unterschrift gesehen.
Können Sie trotzdem sagen, ob es eine lange Mitteilung gewesen ist oder nur ein paar Worte?
Ich weiß es nicht.
Keinerlei Erinnerung?
Nein, mein Herr.
Und was hatten Sie von dem heftigen Streit verstanden?
Überhaupt nichts. Lärm, aufgebrachte Stimmen. Sie hatten Glück, dass sie niemand außer mir gehört hat. Die anderen Mieter waren alle ausgegangen. Das hat mir auch einen Schrecken eingejagt, als ich darüber nachdachte. Kein Nachbar hat sich gerührt, niemand hat etwas geahnt, keine Frage am nächsten Tag, keinerlei Kommentar. Man kann sich ermorden lassen, ohne dass sich jemand muckst. Ich hätte gern wenigstens mit Freunden darüber gesprochen, aber ich habe Wort gehalten. Herr Motta hat mir versichert, dass André abgereist sei.
Von wo war die Postkarte?
War es aus Deutschland oder aus Österreich? Aber wenn ich mir erlauben darf, Sie sprachen von Vergiften. Woher stammt dieses Gerücht? Da hat man wirklich gedacht...
Unbestimmtes Gerede, Frau Aubier. Es sind viele sehr gegensätzliche Gerüchte bezüglich Alexandre Martins Tod im Umlauf gewesen. Wissen Sie sonst nichts weiter über seine Bekannten zum Beispiel?
Nichts, nein. Herr Martin war ein Grab. Er sprach nicht. Und über die Besuche, die er hier empfing, weiß ich nichts weiter als das, was ich sagte. Es sei denn...
Es sei denn?
Auch nur seine Beziehungen zu einigen Nachbarn, wenn Sie das interessiert. Ich erinnere mich, dass er sehr aufgebracht war gegen Fräulein Meyer. Sie erzählte mir, dass er jedes Mal, wenn sie ihn traf, die Zunge herausstreckte. Das hat mich in Bezug auf Herrn Martin sehr amüsiert.
Weshalb war er auf das Fräulein böse?
Na, eine Geschichte wegen irgendwelchen Papieren, die bestimmt erlogen war. Ich glaube, kein Wort davon. Fräulein Meyer war ein
Papiere?
Bisschen... Ja, sie behauptete, Herr Martin eines Abends mit einem dicken Packen Papiere gesehen zu haben. Er wäre in Richtung zum Friedhof gegangen. Sie selbst sei von einer Freundin gekommen. Herr Motta ist angeblich gestolpert, als er sie sah, und die Papiere sind heruntergefallen. Sie wollte ihm zu Hilfe kommen. Er ist wild wie ein Löwe geworden und hat ihr verboten, sich zu nähern. Von da stammt ihre gegenseitige Feindschaft. Die Geschichte wurde noch verworrener, weil nach Fräulein Meyer der Diener von Herrn Motta aus der Zeit, als er noch das kleine Haus bewohnte...
Er hatte einen Diener?
Ja, ja, und der Diener hatte es auch mit der Literatur, wie sie sagte. Er hätte einige Manuskripte des Schriftstellers entwendet. Sie hat es durch jemand anders erfahren, ich weiß nicht mehr wen. Sie behauptete, dass der Diener an diesem Abend auch beim Friedhof gewesen wäre. Sie hätte ihn gesehen, sie war überzeugt, dass sie ein Geheimnis entdeckt hätte, von dem weder Morta noch sein Diener wünschten, dass es bekannt würde.
Was für ein Geheimnis?
Fräulein Meyer war ein bisschen verrückt. Sie sprach von ihrem Herstellungsgeheimnis. Sie hätte bei dem Text von Mortan zusammengearbeitet. Einer von beiden hätte die Absicht gehabt, den Text zu vernichten. Der andere hätte sich dem widersetzt. Eine absurde Geschichte, die von vorn bis hinten erfunden ist, dessen bin ich sicher. Sie sprach von einem Brunnen, nicht weit vom Friedhof, wo sie Mortan gesehen hätte, wie er im Begriff gewesen sei, die Papiere hineinzuwerfen. Der andere hätte ihn mit aller Kraft zurückgehalten. All das schien mir ohne jedes Interesse. Ich bin erstaunt.
Sie sagen also, dass Alexandre Martin seine Bücher nicht allein schrieb?
Ich sage gar nichts. Ich habe Ihnen lediglich die Worte von Fräulein Meyer wiederholt, die nicht normal war, wie ich wohl sagen darf. Sie ist ja dann auch in der Anstalt gestorben. Immerhin, Sie müssen ganz schöne Mühe haben, Wahres und Falsches voneinander zu unterscheiden. Übrigens fällt mir ein, es ist durchaus möglich, dass Herrn Mortins Bett dort gestanden hat, zwischen der Kommode und dem Waschbecken.
Sie müssten sich doch daran erinnern, am Abend des Dramas, als Sie hereinkamen.
Ich war dermaßen außer Fassung. Ja, es muss dort gestanden haben. Nein, es stand doch neben dem Fenster. Sie müssen wissen, dass Herr Mortin das Bett später umgestellt hat nach dieser... Vielleicht hat er es sogar mehrmals getan. Ich war während seines Aufenthaltes hier ein- oder zweimal in dem Zimmer. Es sah ganz anders aus, aber ich verwechsle das vielleicht auch mit den folgenden Mietern. Was für Ärger ich mit ihnen gehabt habe, abgesehen von allem
Erlauben
anderen...
Erlauben Sie mir noch einmal darauf zurückzukommen. Sie haben also zu Herrn Martins Zeiten das Zimmer mehrmals betreten.
Zwei- oder dreimal vielleicht.
Und Sie haben keine Ahnung, wo er arbeitet?
Das hätte nur an dem runden Tisch sein können.
Ließ er dort nie seine Papiere liegen?
Ich könnte es Ihnen nicht sagen. Ich war immer ganz durcheinander, wenn ich von hier kam. Ich glaube, mich zu erinnern, dass mehrere Koffer herumstanden.
Benutzte er die, wenn er von der Villa kam?
Das weiß ich nicht. Um zwei Nächte hier zu verbringen, hätte er sie nicht gebraucht.
Verreiste er?
Das weiß ich nicht. Aber was für einen Grund hätte er gehabt, seine Koffer hier zu packen? Nein, es war ein bisschen merkwürdig.
Kannten Sie seinen Diener?
Ich habe ihn ein- oder zweimal in der Stadt gesehen. Er war völlig betrunken, jedes Mal.
Ist dieses Fräulein Meyer schon lange tot?
3 oder 4 Jahre. Glauben Sie wirklich, dass sie diese ganze Geschichte nicht erfunden hat?
Sie hat vielleicht einige Tatsachen falsch interpretiert. Aber dass es Papiere gegeben hat und eine Geschichte mit einem Brunnen, daran haben wir keinen Anlass zu zweifeln. Und haben Sie etwas über Herrn Mortins Gattin erfahren?
Durch Fräulein Meyer, aber ohne Belang.
Zum Beispiel?
Er soll verwitwet gewesen sein. Zweimal sogar. Seine zweite Frau war eine geborene, warten Sie, Cochard. Ich glaube Cochard. Sie ist an Krebs gestorben.
Und die erste?
Eine Witwe, glaube ich.
Sie verwechseln wohl einige Namen. Cochard war der Name seiner Köchin. Sie lebt noch.
Ich kenne sie nicht. Und Namen, wissen Sie, ich nehme an, dass das keine Bedeutung hat.
Wissen Sie, woran seine erste Frau gestorben ist?
An Krebs, glaube ich. Ich sagte es Ihnen schon.
Sie sagten die zweite.
Bin ich zerstreut. Was hatte mir Fräulein Meyer doch erzählt? Großer Gott, noch ein Drama. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hatte es ebenso wenig geglaubt, weil ich sicher war, dass Fräulein Meyer spinnt.
Was sagte sie?
Sie sagte, dass Frau Mortin, warten Sie, dass ich das nicht verwechsle, die zweite Frau Mortin also?
Die erste.
Die erste, ja. Die Witwe. Das stimmt doch.
Wir haben nicht gewusst, dass er zweimal verheiratet war.
Nach Fräulein Meyer, ja. Die erste Frau war unter merkwürdigen Umständen gestorben. Sie war süchtig oder so etwas. Man hätte bei ihr eine Unmenge von Röhrchen gefunden. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Der Apotheker von damals, noch lange vor Cruz, hätte Scherereien mit dem Gericht bekommen. Mein Gott, wie lange das alles her ist. Und ich glaubte nicht ein Wort davon. An ihrer Stelle würde ich mich nicht auf die Erinnerungen einer alten Frau wie mich verlassen. Umso mehr, da sie auf dem Geschwätz einer Verrückten beruhen. Denn Fräulein Meyer, ich wiederhole, es war verrückt. Dass sie in einer Anstalt gestorben ist, hat es bewiesen.
Seien Sie ganz beruhigt, liebe Frau Aubier. Wir sind keine Polizeikommissare. Wir hatten lediglich die Absicht, uns mit Ihnen über Alexandre Mortin zu unterhalten. Zu unserer Entlastung muss man allerdings sagen, dass die geringste Anspielung auf den Verstorbenen eine Menge Probleme aufwirft. Doch das ist nur natürlich. Ganz natürlich. Zum ersten Mal nach seinem Tod interessiert man sich für ihn. Er hat von sich selbst nichts hinterlassen, kein Tagebuch, keine Briefe. Er muss sehr wortkarg gewesen sein, wie Sie ganz richtig sagten. Er hat sich niemand anvertraut, außer vielleicht seinem Diener.
Monsieur Mortin, Hörspiel in drei Teilen von Robert Ponget, aus dem Französischen von Gerda und Helmut Scheffel, Teil 1. Die Rollen und ihre Sprecher, flüsternde Stimmen, Lukas Ammann und Günter Lüders. Fragesteller Gerd Baltus. Die Vermieterin Erika von Tellmann. Ton und Technik Walter Joost und Heidi Walbert. Regie Heinz von Kramer. Produktion Süddeutscher Rundfunk und Radio Bremen 1964.